Deutschlandfunk. Andruck.
Montagabend, 7:15, Zeit für politische Literatur im Deutschlandfunk. Im Studio Katrin Stövesand. Atomwaffen zur Friedenssicherung. Die Denkweise dieser Strategie und ihre aktuellen Risiken behandelt der Politologe Peter Rudolph in seinem Buch Welt im Alarmzustand. Das Wort Blondine kam zum ersten Mal als Bezeichnung für Männer auf. Das und mehr lernen wir im Buch der Historikerin Ulinka Rublak über die Geburt der Mode. Wir haben eine Biografie über den Chemiker und Nobelpreisträger Max Perutz in der Sendung sowie ein Buch über Greenwashing, also grüne Image-PR in der Industrie. Aber zunächst wird es um das Phänomen Gruppenvergewaltigung gehen. Die Soziologin Laura Wolters hat über die Mechanismen dieser Taten geschrieben. Das Phänomen der Gruppenvergewaltigung ist als Kriegswaffe bekannt, aber auch aus Indien, weil über besonders schreckliche Fälle international berichtet wurde. Weniger Beachtung finden Fälle, die sich auch in Deutschland sehr oft und nach ähnlichem Muster abspielen. Allein in Nordrhein-Westfalen an jedem zweiten Tag, so die Statistik des Innenministeriums. Und dies sind nur die registrierten Fälle. Im vergangenen Jahr waren es 185. Die Sozialwissenschaftlerin Laura Wolters hat ein Buch über das Phänomen Gruppenvergewaltigung geschrieben, das sich mit der Soziologie der Tat beschäftigt, der Frage, was geschieht hier zwischen allen Akteuren? Was sind die Abläufe und Dynamiken? Sie beleuchtet also weniger den Hintergrund der Täter und der Opfer, sondern konzentriert sich auf die Tat und deren Mechanismen. Vom Antun und Erleiden heißt ihr Buch. Tom Schimek stellt es vor.
Nach den sexuellen Übergriffen auf Frauen in der Silvesternacht hat die Polizei 4 mutmaßliche Täter identifiziert.
Wir brauchen für solche Ereignisse vorbeugende Aufklärung, auch in Erstaufnahmeeinrichtungen.
Ende der Willkommenskultur, das ist heute unser Thema.
Blutabwehren, Pfeffersprays, Kleinwaffen sind mitunter schon vergriffen.
Die Kölner Silvesternacht 2015, sie wurde schnell zur Chiffre der deutschen Debatte über Geflüchtete und die Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft. Große Tätergruppen, zumeist junge Männer nordafrikanischer Herkunft, so wurde berichtet, hätten das Gedränge der Feiernden auf der Domplatte genutzt, um Frauen systematisch zu umzingeln und anzufassen, obendrein zu bestehlen. Die Polizei sprach von NAFRIs, ihr Kürzel für nordafrikanische Intensivtäter. Die Politik versuchte, Entschlossenheit zu verströmen. Viele Medien bilanzierten bald einen Wendepunkt in der Flüchtlingsdebatte, oder erspähten sogar das Symbol einer gescheiterten Flüchtlingspolitik. 4 Wochen später verkündete die Bundesregierung ein neues Asylpaket. Marokko, Algerien und Tunesien wurden zu sicheren Herkunftsländern. Selbst Donald Trump nutzte die Gelegenheit, seinen Millionen Followern das mahnende Beispiel aus Deutschland zu präsentieren.
In der Sozialwissenschaft würde man von einer Moralpanik sprechen, diese Empörung, dieses Entsetzen angesichts dieser Übergriffe und daraus folgend der Eindruck, dass das ein riesiges Problem sei, was überall in der Gesellschaft jetzt relevant wäre, das war schon überwältigend. Damit war ja nicht zu rechnen vorher.
Die Sozialwissenschaftlerin Laura Wolters hatte wenige Wochen vor dieser Silvesternacht ihr Promotionsstipendium am Hamburger Institut für Sozialforschung angetreten, eigentlich mit der Absicht, sich mit Vergewaltigung im Krieg zu beschäftigen. Doch die Wucht dieser Ereignisse veränderte ihren Fokus. Vor allem die Diskrepanz zwischen den vielfältigen Zuschreibungen und dem minimalen Wissen über das tatsächliche Geschehen erregte ihre wissenschaftliche Neugier.
Insgesamt bleibt bei aller Diskussion über die Kölner Silvesterübergriffe ein soziologisches Kernanliegen überraschend unthematisiert. Die Interaktion, also das, was dort zwischen allen Beteiligten auf dem Bahnhofsvorplatz vorgeht.
5 Jahre später bilanzierte die Staatsanwaltschaft, infolge der Kölner Silvesternacht hatte es 1210 Strafanzeigen gegeben, 46 Personen waren angeklagt, 36 verurteilt worden. Unter den Anklagen waren 5 wegen sexueller Nötigung, die mit 2 Verurteilungen endeten.
Ich würde immer sagen, die Antwort auf die Frage, was ist da vorgefallen, hängt extrem an der Frage, was möchte ich eigentlich erklären. In dem Buch beschreibe ich das in so 3 Ebenen. Möchte ich kausal erklären, was da passiert ist? Möchte ich eine Verantwortungszuschreibung leisten? Möchte ich sagen, wer ist denn nun eigentlich schuld an dem, was da passiert ist? Oder möchte ich meine Gesellschaft erklären? Möchte ich erklären, in welcher Art von Gemeinschaft diese Gewalt überhaupt erst möglich wurde?
Schon diese Antwort zeigt, wie präzise und zugleich behutsam Wolters ihre Gedanken knüpft. Immer wieder prüft die Forscherin ihre Annahmen, klopft die Begriffe ab, tritt dann noch einen Schritt zurück, um genauer zu gucken, wie hier Täter und Opfer, auch Ermittler und Forscher, wie die Medien und ihr Publikum agieren und reagieren. Also mit welchen Absichten, Interessen, Schablonen hier gehandelt und gedeutet wird. Beim Lesen schaut man ihr zu wie jemandem, der eine Natursteinmauer aufschichtet, jeden Stein genau einpassend und auf festen Sitz prüfend. Das ist keineswegs ermüdend, vielmehr wirklich anregend. Wolters gut gelüftete Sprache hilft der Leserin, dem Leser dabei, ihrer Arbeit an diesem schweren Thema fasziniert zu folgen.
Kaum ein Ansatz tastet sich an Gewalthandeln als soziales Geschehen heran und fragt, was dort eigentlich vorgeht oder wie die Beteiligten diese Frage beantworten würden. Ob eine Handlung als sexuell erlebt wird, ob ihre Ausübung durch eine Gewalthemmung gestört ist oder ob die Täter sie in Kameraderie oder Konkurrenz ausüben, das sind Fragen, die man letztlich nur mit einem sehr genauen Blick in die Empirie beantworten kann.
Wolters liefert. Nein, das ist kein Buch über Köln, auch wenn die Silvesternacht 2015 immer wieder auftaucht. Wolters hat Fälle in Deutschland studiert, fügt aber auch Vignetten aus aller Welt hinzu, Gewaltmomente in Orten wie Paris, New York, Kairo, Neu-Delhi oder Sydney. Die verdichteten Fallschilderungen stammen oft aus Gerichtsakten, enthalten viel Originaltext. Sie sind mitunter schwer zu ertragen, doch immer überwiegt das Erkenntnisinteresse. Die Soziologin will nicht vordergründig schockieren. Ihre Vignetten sind Schautafeln entlang der 3 großen Pfade, die auf ihr Thema hinführen, beschildert mit den Begriffen Gewalt, Sexualität und Gruppe. Besonders erstaunt habe sie, sagt Laura Wolters, wie oft Täter trotz allgewaltiger Übermacht versuchen, vom Opfer noch Zeichen der Mitwirkung und Einwilligung zu erschleichen oder zu erzwingen. In ihren Augen ein Versuch, das Opfer in die Tat zu verstricken und diese so normativ zu neutralisieren.
Da ist das Messer an der Kehle, da wird Leib und Leben bedroht, aber selbst dort bemühen sich die Täter darum, das Opfer dazu zu bringen, mitzumachen und verbal Ja zu sagen.
Der Versuch, sexuelle Gewalt auf einen brauchbaren soziologischen Begriff zu bringen, sei produktiv gescheitert, schreibt Wolters im Fazit. Wie überhaupt immer die Gefahr da sei, solche Gewaltpraktiken in der Beschreibung zu relativieren und zu banalisieren. Doch gehe es auch darum, das Normale in der Brutalität und das Perfide im Normalen zu erzählen, meint die Autorin. Was ihr in diesem klugen Buch gut gelungen ist.
Das Resümee von Tom Schimek nach der Lektüre von Laura Wolters Buch Vom Antun und Erleiden, eine Soziologie der Gruppenvergewaltigung. Bei der Hamburger Edition verlegt, 309 Seiten, 35 Euro.
Thank you.
Eine wechselseitige atomare Vernichtungsfähigkeit. So nennt der Politikwissenschaftler Peter Rudolph die Situation zwischen Russland und den USA, beziehungsweise das jahrzehntelange nukleare Wettrüsten und dessen Folgen sowie die brüchige Rüstungskontrolle. Seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ist wieder sehr deutlich, welche globale Gefahr noch immer besteht, trotz zwischenzeitlicher Abrüstungsbemühungen. In seinem Buch »Welt im Alarmzustand« beschreibt Rudolph, welche Logik der nuklearen Abschreckung innewohnt, welches Sicherheitsparadox und an welchen Stellen konkrete Gefahren drohen. Auch die Aufrüstung Chinas ist ein Thema. Meine Kollegin Liane von Billerbeck hat mit Peter Rudolph über sein Buch gesprochen und ihn zunächst gefragt, wie er die Tatsache deutet, dass Russland seine Atomwaffen nach Kriegsbeginn in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen ließ.
Was Putin gemacht hat, ist, ein Element strategischer Unberechenbarkeit einzuführen. Das Risikokalkül jetzt des Westens, der NATO, zu erhöhen. Er lässt im Ungewissen, wann genau er erwägen könnte, Nuklearwaffen einzusetzen. Aber damit soll eine direkte Intervention des Westens abgeschreckt werden. Also strategische Unberechenbarkeit, denn Abschreckung ist auch immer, das Wort ist vielleicht nicht so gut, aber immer ein Spiel, ein Wettkampf in der Risikobereitschaft. Und da ist es eben ungewiss, was eventuell die roten Linien Russlands, Putins sind, und der Westen weiß da nicht genau, was getan werden kann. Ist eine direkte militärische Unterstützung, das war möglich, also mit Militär, mit Rüstungsgütern, aber den Kampf auf russisches Gebiet zu führen, die Ukraine dabei zu unterstützen, das wird in den USA als zu gefährlich angesehen. Also strategische Unberechenbarkeit ist eine ganz bewusste Strategie, die Putin hier einsetzt.
Auch die USA haben mit Nuklearwaffen gedroht. Das war im Vietnamkrieg. Und im Buch erklären sie das mit einem Bluff seitens US-Präsident Johnson. Der wollte auch als unberechenbar erscheinen. Aber sowohl die Sowjetunion als auch Vietnam haben sich damals nicht bluffen lassen. Ist das genau dieses Kalkül, das Sie ja eben schon angedeutet haben, bei Putin, also Angst und Schrecken verbreiten, nicht nur mit Waffen, sondern auch damit, dass eben niemand sagen kann, ob und wann er sie einsetzt?
Das war 1969 eine bewusste Taktik von Präsident Nixon. Der hat über diplomatische Kanäle der Sowjetunion signalisiert, ich bin nicht ganz rational, ich bin bereit zu allem. Er hat auch mal nuklearbestückte B-52-Bomber entlang der sowjetischen Grenze patrouillieren lassen. Also das war der Versuch, als nicht ganz rational zu erscheinen und als risikobereit zu erscheinen, um die Sowjetunion, damals hat die Sowjetunion natürlich Nordvietnam unterstützt, zum Einlenken zu bewegen. Das hat nicht funktioniert.
Abschreckung durch Atomwaffen, das heißt ja, ein Staat kann damit drohen, sie einzusetzen, reaktiv oder gar als präventiven Erstschlag. Ist es für den Gegner dann ein großes Risiko, selbst Atomwaffen einzusetzen?
Gut, die Szenarien, die heutige Strategen durchspielen, sind ja so die folgenden. Russland wird, wenn es am Rande einer konventionellen Niederlage wäre, aus Demonstrationsgründen Nuklearwaffen, vielleicht ein oder zwei taktische Nuklearwaffen einsetzen, um die Risikobereitschaft zu demonstrieren, um den Einsatz zu erhöhen und dann die andere Seite vor die Frage zu stellen, gehen wir in dieser Risikobereitschaft mit? Was machen wir? Also die Szenarien sind nicht, dass plötzlich der große Erstschlag droht, sondern dass es mit einem Einsatz von taktischen Nuklearwaffen beginnen könnte. Also wie gesagt, das sind Szenarien, die Militärs durchdenken. Ob das jemals so kommen wird, niemand weiß es. Also niemand kann einschätzen, wie groß das Risiko eines atomaren Einsatzes, Ersteinsatzes ist.
Man geht also ein hohes Risiko ein, um das Risiko für den Gegner so groß zu machen, dass das Risiko, selbst Opfer eines Atomanschlags zu werden, geringer ist. Ist das eine riskante oder auch paradoxe Argumentationskette?
Das ist Teil der nuklearen Abschreckungsstrategie, zumindest wie manche es sehen. Das war ja auch zu Zeiten des Kalten Krieges Strategie der NATO. Man hat im Falle eines Krieges die vorbedachte nukleare Eskalation, also den Ersteinsatz von Nuklearwaffen hier in Europa, angedroht und gehofft, dass dann die Sowjetunion einlenkt und den Krieg nicht weiter fortsetzt. Was dann passiert wäre nach dem Ersteinsatz von Nuklearwaffen in Europa, wie das weiter ausgegangen wäre, davon hat zu dieser Zeit versucht jedermann in Deutschland die Augen verschlossen, weil natürlich klar war, wie groß das Risiko gewesen wäre.
Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass es bei der nuklearen Abschreckung auch um menschliche Fehler geht und dass Gefühle eine große Rolle spielen. Also keine Rede von den angeblich so rational handelnden Militärs, oder?
Also Rationalität ist ja eine Annahme vor allen Dingen auch in Wirtschaftswissenschaften gewesen, dass Leute genau ihre Handlungsmöglichkeiten kalkulieren, den Nutzen. Aber die Psychologie und die Forschung zeigte, dass Emotionen auch eine große Rolle spielen. Und das ist ja immer der Punkt: über den Einsatz von Atomwaffen entscheiden einzelne Personen, in den USA der Präsident, in anderen Staaten auch nur eine Person. In Russland muss vielleicht noch eine zweite oder dritte Person diesem Einsatz zustimmen. Aber es sind letztlich Menschen, die auch von Emotionen bewegt sind. Andererseits argumentieren manche Abschreckungstheoretiker, gerade diese Emotionalität, die Emotion, der Wunsch nach Rache erlaubt es oder macht die Drohung nuklearer Waffen glaubwürdig, weil niemand weiß, was passieren würde, wenn jemand zuerst Nuklearwaffen einsetzt, ob dann sozusagen das Bedürfnis nach Rache auf der anderen Seite groß werden würde, auch vielleicht, wenn ein Gegenschlag keinen großen strategischen Nutzen hat.
Peter Rudolph, Autor des Buches Welt im Alarmzustand, die Wiederkehr nuklearer Abschreckung. Im Dietz Verlag erschienen, 138 Seiten, 18 Euro. Das Gespräch führte Liane von Billerbeck. Die Historikerin Ulinka Rublak forscht in Cambridge zur Reformations- und Mentalitätsgeschichte. Zuletzt haben wir Ihnen ihr Buch über die Mutter des Astronomen Johannes Kepler vorgestellt, die einen Hexenprozess über sich ergehen lassen musste. Heute geht es um das Buch »Die Geburt der Mode«. Rublak erzählt darin anhand von Mode und Äußerlichkeiten eine Kulturgeschichte der Renaissance. Ein Band mit zahlreichen Abbildungen. Ralf Gerstenberg hat geschaut und gelesen.
Der Maler Albrecht Dürer legte großen Wert auf sein äußeres Erscheinungsbild. Im Alter von 26 Jahren porträtierte er sich in extravagantem Outfit. Weit ausgeschnittenes Leinenhemd, schwarz-weiße Seidenmütze, hauchdünne Lederhandschuhe. Nur 2 Jahre später präsentierte er sich als gestandener Bürger im Marderpelz. Zudem verliehen ihm seine langgetragene Lockenpracht und sein gepflegter Vollbart eine auffällige Christushaftigkeit. In seinem Auftreten verkörperte Dürer Genialität und Eleganz, stellt Ulinka Rublak in ihrem Buch »Die Geburt der Mode« fest. Er sei der Erste gewesen, der seine Veränderungen in einer Folge von Selbstporträts dokumentierte.
In Dürers Welt konnte Mode unterschiedliche Bilder der eigenen Person in immer schnellerer Folge liefern. Seine Arbeit ging aus der langen Zeit seit 1300 hervor, in der immer mehr Menschen sich für den Besitz von immer mehr Dingen interessierten. Wie Dürer waren aufstrebende Männer in neuen Berufen, von Künstlern über Uhrmacher und Söldnern bis hin zu Parfümeuren und Erfindern, ganz offenbar fasziniert von den Möglichkeiten, mit sozialen Rollen wie auch mit ästhetischen Erfahrungen zu experimentieren.
Damit sei Albrecht Dürer zu einer Art Prototyp des Renaissance-Menschen geworden. Jemand, der seiner Individualität Ausdruck verlieh und durch Kleidung, Mode und Stil ein Image kreierte. Das Äußere offenbarte den sozialen Status und den Grad des Wohlstandes, aber auch Neigungen, Fähigkeiten und Mentalitäten. Ulinka Rublak sieht das Erscheinungsbild als Teil einer Symbolsprache, die schon damals in der Lage gewesen sei, komplexe Informationen zu übermitteln.
Was ist hier los, fragte ich mich, als ich eine kaum bekannte Nürnberger Handschrift aus den 1560er Jahren entdeckte, in der drei verschiedene Straßenkehrer in extravaganter Kleidung abgebildet sind.
Und sie führt weitere Beispiele an.
Dann stieß ich auf die amüsante Tatsache, dass der Begriff der Blondine zum ersten Mal im Frankreich des 17. Jahrhunderts in Bezug auf perückentragende junge Männer, die Blondins, auftauchte. Spanische Männer des 16. Jahrhunderts waren dafür bekannt, dass sie mit ihren Brillen einen anspruchsvollen Look kreierten. Je reicher sie waren, desto größer konnten ihre Gläser sein.
Aus diesen Beobachtungen leitet Ulinka Rublak ihre kulturhistorische Perspektive auf die Renaissance ab. Sie versteht ihr Buch als Einladung, über Äußerlichkeiten als kulturell prägende Praktiken nachzudenken, mit denen die Menschen damals ihrer Welt Bedeutung verliehen. Die Renaissance, schreibt sie, werde zu einem Spiegel, der uns in die Vergangenheit zurückführe. Und manches in ihrem Buch wirkt tatsächlich erstaunlich zeitgemäß. So stöhnten bereits damals Eltern über die ruinös ausufernden Kleiderwünsche ihrer Sprösslinge im Teenageralter. Mode, schreibt Ulinka Rublak, wurde schon in der Renaissance zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor.
Der englische Bühnenautor Ben Jonson schuf für eines seiner Stücke sogar die Figur eines Studenten, der an der Krankheit Kleiderruhe litt. Er wanderte mit seinem Schneider durch London, immer auf der Suche nach neuen, schönen Moden. Kleider besaßen nicht mehr unbedingt dauerhaften Wert, doch eine wachsende Bevölkerung, die steigende Konsumlust, der Wunsch der Konsumenten, anständig auszusehen, sowie kluge, profitsteigernde Strategien von Schneidern und Kaufleuten erklären, warum Textilien im Handel eine solch enorme Rolle spielten.
In Exkursen über nationale Identitäten, die sich in der Mode ausdrückten, das äußere Erscheinungsbild der Religion bis hin zur Kleidung der Reformation gibt Ulinka Rublak einen umfassenden Einblick in die rasanten kulturellen Veränderungen jener Epoche. Dass der Mensch den Blick auf sich selbst richtete und sich als Individuum betrachtete, zeigt sich unter anderem am Beispiel des Augsburger Buchhalters Matthäus Schwarz, der von 1497 bis 1574 lebte. Schwarz, der wegen seiner Liebe zu Kostümen als Kleidernarr galt, ließ sich 40 Jahre lang zu verschiedenen Anlässen, zweimal auch nackt, in einem kommentierten Trachtenbuch abbilden. Ulinka Rublak widmet diesem einzigartigen Zeugnis eines Renaissance-Menschen ein ganzes Kapitel. Sieht sie darin doch eine Biografie in ihrer ganzen Vielschichtigkeit dargestellt. Deshalb diente das Büchlein von Matthäus Schwarz den Zeitgenossen auch nicht als Vorbild, resümiert die Autorin.
Wer wollte sich selbst schon nach einem Schlaganfall oder als zynischen alten Mann sehen? Er erzählte keine Heldengeschichte, sondern lieferte den Bericht über einen Mann der Frühmoderne im Chaos des Lebens, wie wir ihn wohl kaum genauer bekommen werden, mit seinen Phasen der Würde, der Krise, der Zweifel und Kompromisse. Schwarzbild und Textpraktiken offenbaren so auch die Unmöglichkeit einer festen und unveränderlichen Identität ohne Fragezeichen, Überarbeitungen, Lücken oder schmerzliche Erinnerungen.
Wie an diesem Beispiel gelingt es Ulinka Rublak stets konkret und anhand von beeindruckendem Bildmaterial zu zeigen, wie der Mensch im Zeitalter der Renaissance immer mehr ins Zentrum rückt. Eine Fülle von Details und das hartnäckige Hinterfragen des allzu Offensichtlichen garantieren eine fundierte Analyse und erhellende Einblicke. Und wenn Ulinka Rublak über geschlechtsspezifische Symbolik und moralische Geografien schreibt, wird ihre Kulturgeschichte der Renaissance auch zu einer Sittengeschichte. Darüber hinaus machen die exzellente Ausstattung und der lebendige Schreibstil der Autorin die Geburt der Mode nicht nur zu einem höchst lehrreichen, sondern auch zu einem erfreulich unterhaltsamen Buch.
Findet Ralf Gerstenberg. Und hier die Angaben zum Buch von Ulinka Rublak. Titel: Die Geburt der Mode, eine Kulturgeschichte der Renaissance. Verlag Klett-Cotta, Umfang 536 Seiten, Preis 48 Euro. We'll be right back. Sie hören die Sendung Andruck, das Magazin für politische Literatur. Der Wissenschaftler Max Perutz ist nicht nur Chemie-Nobelpreisträger gewesen, sondern hat sich auch für die Menschenrechte eingesetzt. 1914 in Wien geboren, nach dem Studium dort ging er 1936 als Forscher nach Cambridge. 1940 wurde er interniert und nach Kanada deportiert. Für ein Kriegsprojekt holte man ihn nach England zurück. Die britische Wissenschaftsjournalistin Georgina Ferry hat schon vor einigen Jahren eine Biografie des Jahrhundertwissenschaftlers herausgebracht. Nun liegt sie in deutscher Übersetzung vor. Günther Keindelsdorfer hat sie gelesen.
Im Frühjahr 1924 meldete das Industriellen-Ehepaar Hugo und Adele Perutz seinen sozial etwas gehemmten Sohn Max am Wiener Nobelgymnasium Theresianum an. Zu dieser Zeit hätte niemand gedacht, der Schüler selbst am allerwenigsten, dass er dereinst, knapp 4 Jahrzehnte später, aus den Händen des schwedischen Königs den Nobelpreis in Empfang nehmen würde. Denn 1924 war Max Perutz noch ein verschüchterter, bebrillter jüdischer Bub aus Wien, der sich schwer tat, Freunde zu finden. Georgina Ferry beschreibt den Knaben Max Perutz in ihrer Biografie als schrulligen und etwas nerdigen Einzelgänger.
Zu Hause in der geräumigen Wohnung im 3. Stock in der Jaurèsgasse besaß Max die besten Bücher und Spiele, die man für Geld kaufen konnte. Doch er hatte kaum Freunde, mit denen er sie teilen konnte.
Das sollte sich gründlich ändern, wie Ferry in ihrer Biografie herausarbeitet. Max Perutz wuchs im Erwachsenenalter nicht nur zu einem begeisterten Bergsteiger und Skifahrer heran, sondern auch zu einem Virtuosen der Geselligkeit sowie zu einem der erfolgreichsten Forschungsmanager der Wissenschaftsgeschichte, vor allem aber auch zu einem genialen Molekularbiologen. Dass Max Perutz diese Entwicklung nahm, daran hatte Arthur Praetorius, Chemieprofessor am Theresianum, keinen geringen Anteil. Praetorius begeisterte den Halbwüchsigen für die Welt der chemischen Elemente. Perutz entschloss sich, gegen den Widerstand des Vaters, der lieber einen Juristen in der Familie gesehen hätte, Chemie an der Universität Wien zu studieren, die damals einen gewissen internationalen Ruf hatte. Im Sommer 1936, mit 22, setzte Max Perutz seine Studien in Großbritannien fort. Der junge Österreicher begann als Forschungsassistent bei dem ebenso exzentrischen wie genialen Physiker John Desmond Burnell zu arbeiten.
Ich fragte ihn, wie kann ich das Geheimnis des Lebens lösen? Er antwortete, das Geheimnis des Lebens liegt in der Struktur der Proteine und die Röntgenkristallographie ist der einzige Weg, es zu lösen.
Es gehört zu den Talenten Georgina Ferries, komplexe naturwissenschaftliche Zusammenhänge so zu beschreiben, dass man ihnen auch als Laie fast mühelos folgen kann. Max Perutz jedenfalls, ein Greenhorn in jeder Hinsicht, musste bald nach seiner Übersiedlung auf die Insel feststellen, dass an John Desmond Burnells Forschungslabor in Cambridge alle, ausnahmslos alle, einschließlich des Professors selbst, überzeugte Kommunisten waren.
Schnell akzeptierte Max die Tatsache, dass er in einer Brutstätte des Sozialismus gelandet war, involvierte sich jedoch nicht persönlich.
Max Perutz, so zeigt Georgina Ferries Buch, ist zeitlebens ein liberaler Demokrat geblieben, ein überzeugter Humanist, einer, der sich gegen autoritäre Systeme aller Couleur einsetzte. 1942 ließ sich der Chemiker, inzwischen mit einer deutschen Immigrantin verheiratet, von der britischen Marine als Forscher anwerben. Perutz machte bei einem der wahnwitzigsten Projekte des Zweiten Weltkriegs mit, beim Projekt Habakuk, bei dem es darum ging, eine gewaltige, mehrere Hektar große Plattform aus Eis und Sägespänen mitten im Atlantik zu errichten. Alliierte Flugzeuge sollten dort auf dem Weg von Amerika nach Europa und zurück zwischenlanden und auftanken können. Über das Planungsstadium kam dieses Science-Fiction-Projekt nie hinaus, aber Perutz forschte eifrig mit. Nach dem Krieg nahm die wissenschaftliche Karriere des Max Perutz dann so richtig Fahrt auf. Der junge Professor gründete das LMB in Cambridge, das Laboratorium für Molekularbiologie, das innerhalb kürzester Zeit zu einer der weltweit führenden Forschungseinrichtungen aufstieg. Perutz versammelte junge kreative Wissenschaftler wie John Candrew, Frederick Sanger sowie James Watson und Francis Crick um sich und leitete das Institut 30 Jahre lang auf zwanglose, aber unerhört effiziente Art und Weise. Watson und Crick entschlüsselten am LMB 1953 die menschliche DNA. Seine eigene wissenschaftliche Arbeit krönte Perutz Ende der 50er Jahre mit der erfolgreichen Strukturanalyse des Hämoglobins. So sehr er Zeit seines Forscherlebens auch von der Ausbildung am Theresianum und an der Universität Wien profitiert hat, Max Perutz wusste, was er der britischen Forschungskultur verdankte.
Wäre ich in Österreich geblieben, selbst wenn es keinen Hitler gegeben hätte, hätte ich nie das Problem des Proteinaufbaus lösen können. Ich hätte nicht die hervorragenden Lehrer und Kollegen gefunden oder die wissenschaftlichen Methoden erlernt. Ich hätte des Stimulus ermangelt. Es war Cambridge, das mich gemacht hat, und dafür werde ich stets dankbar sein.
Georgina Ferry gelingt es in ihrem profund recherchierten Buch, den Menschen und den Wissenschaftler Max Perutz lebendig werden zu lassen. Die Autorin hält gekonnt die Balance zwischen packender Lebensbeschreibung, wissenschaftsgeschichtlicher Analyse und kritischem Zeitporträt. Eine nachgerade beispielhafte Forscherbiografie.
Günther Keindelsdorfer besprach Georgina Ferry, Max Perutz und das Geheimnis des Lebens. Aus dem Englischen von Alfred Gubran, Baumüller Verlag, 464 Seiten, 29 Euro. Zur Imagepflege stellen Konzerne ihre Produktionsabläufe umweltschonender oder tierfreundlicher dar, als sie wirklich sind. Greenwashing nennt man diese PR-Strategie, soweit so bekannt. Was tatsächlich passiert an Ausbeutung von Natur und Mensch, könne nur durch strikte Regeln der Politik verhindert werden, schreibt der Journalist Frank Herrmann in seinem Buch »Der mächtigen Zähmung«. Die Übermacht der Konzerne müsse gebrochen werden. Seine Darstellung der gängigen Geschäftspraktiken hat unseren Rezensenten Matthias Becker überzeugt, seinen Gegenentwurf nicht so sehr.
The business of business is business. Mit diesem lakonischen, schwer übersetzbaren Satz handelte Milton Friedman einst das Thema unternehmerische Verantwortung ab. Die Aufgabe der Geschäftswelt besteht darin, gute Geschäfte zu machen, glaubte der neoliberale Ökonom, sonst nichts. Diese nüchterne Haltung wirkt überholt, geradezu rührend altmodisch. Heute versichern Joghurthersteller, Bekleidungsmarken und Autokonzerne, dass sie keineswegs nur Gewinne machen wollen, sondern höheren Zielen dienen. Dem Klimaschutz oder der Artenvielfalt, der Gerechtigkeit, Gleichberechtigung oder Völkerverständigung.
Es ist Mode geworden, mit aalglatten, nichtssagenden, unverbindlichen Allgemeinplätzen auf das eigene Engagement hinzuweisen. und sich freiwillig nationalen wie internationalen Initiativen, runden Tischen und Plattformen anzuschließen. Konzerne, Branchen und Wirtschaftsverbände versuchen so einerseits den wachsenden Ansprüchen der Gesellschaft bezüglich Menschenrechten, Klimaschutz und Ökologie gerecht zu werden, andererseits schärferen Vorgaben durch die Politik vorzubeugen.
So beschreibt Frank Herrmann den Trend in seinem Buch. Die VerbraucherInnen verlangt es nach Konsum, der zur Weltverbesserung beiträgt. Die entsprechende Selbstdarstellung der Unternehmen sei allerdings in der Regel ein bloßes Täuschungsmanöver, glaubt Frank Herrmann.
Mit immer größerem Marketinggetöse, unternehmenseigenen Nachhaltigkeitslabeln, Preisverleihungen, Lobbyinitiativen, Partnerschaften mit Umweltorganisationen, aber auch Halbwahrheiten, nicht überprüfbaren Aussagen, unscharfen, nicht gesetzlich definierten Begriffen und Ablenkungsmanövern hängen sich Konzerne ein grünes und soziales Deckmäntelchen um. Man betont Verantwortung, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und so scheint das Fliegen immer grüner, das Plastik immer umweltfreundlicher und die Kleidung immer fairer zu werden. Der Abstand zur Realität ist allerdings enorm.
Frank Herrmann ist Betriebswirt und Experte für fairen Konsum. Zu diesem Thema hat er bereits 2 Einkaufsratgeber veröffentlicht. Daher durchschaut er die falschen Versprechen. Er analysiert nahezu alle Branchen, von der Lebensmittelerzeugung bis zum Internet, und zeichnet ein ernüchterndes Bild. Unternehmen nähmen ökologische Schäden und soziale Verwerfungen weiterhin in Kauf und verschleierten sie nach Möglichkeit. Nur öffentlicher Druck könne daran etwas ändern. Herrmann beschreibt legale und illegale Methoden der Steuerminimierung, Lobbyismus und eine rücksichtslose Ausbeutung von Mensch und Natur. Sein Fazit?
Einen wirklich sauberen Konzern mit einem ganzheitlichen Unternehmenszweck, der auch das Gemeinwohl und die Erhaltung natürlicher Lebensgrundlagen gebührend berücksichtigt, gibt es bislang nicht.
Frank Herrmann fasst in seinem Buch viel Bekanntes zusammen und bringt es noch einmal auf den Punkt. Seine Ausführungen zum Gebaren der Konzerne gipfeln in einer Kritik des Wirtschaftswachstums um jeden Preis. Anders als Milton Friedman, glaubt Frank Herrmann, Unternehmen sollten sich dem Gemeinwohl unterordnen, auch wenn dies bedeute, weniger zu produzieren und weniger zu verdienen.
Der weltweite Konsum nimmt unentwegt zu, gerade so, als gäbe es den Klimawandel und das Artensterben nicht. Weniger ist mehr. Und Klimaschutz first? Das nehmen bisher nur wenige Konzerne ernst genug.
Letztlich verlangt der Autor von Unternehmen, die ökologischen und sozialen Anforderungen nicht genügen können, die Selbstaufgabe.
Schließen sich Gewinnmaximierung und Nachhaltigkeit aus? Die Antwort lautet ja, wenn Gewinnstreben das oberste Ziel ist. Sie lautet nicht notwendigerweise, wenn Profitorientierung und Nachhaltigkeit zumindest den gleichen Stellenwert haben. Und sie lautet nein, wenn das Unternehmen bestrebt ist, einen ökosozialen Mehrwert für die Gesellschaft zu erzielen und entsprechend wirtschaftet.
An dieser Stelle wird seine Argumentation allerdings etwas nebulös. Denn so notwendig es sein mag, für nachhaltigere Produktionsmethoden und Konsumformen zu sorgen, so illusorisch ist es, ausgerechnet von den einschlägigen Firmen zu erwarten, sich aus Nächstenliebe selbst abzuschaffen. Wie Wirtschaft und Gesellschaft zueinander stehen sollten, das bleibt vage. In welchen Bereichen dienen kapitalistische Unternehmungen und private Investitionen dem Gemeinwohl? Wie können ökosoziale Zielstellungen verwirklicht werden, wenn wir uns nicht nur auf die Eigenverantwortung der KonsumentInnen und GeschäftsführerInnen verlassen wollen? Frank Herrmann findet auf diese Fragen keine klare Antwort und lässt die LeserInnen letztlich unbefriedigt zurück. Eines allerdings wird in seinem Buch sehr deutlich. Ohne klare, durchsetzbare Regeln machen Konzerne, was profitabel ist, trotz aller Verantwortungsrhetorik.
Matthias Becker war das über Frank Herrmann, der mächtigen Zähmung, warum Konzerne klare Spielregeln brauchen. Im Ökom Verlag erschienen, die 221 Seiten sind für 20 € zu erstehen. Das war Andruck für diese Woche. Wir sind am kommenden Montag wieder für Sie im Programm. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.